bei Rückstand. Wo es mega hat. Und händelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin Moin, mein Name ist Alex. Ich begrüße euch recht herzlich zum Millern-Ton vor dem Spiel gegen VfB Stuttgart. Es ist ja 1,5 Stunden nach 19.10 Uhr auf Mittwochabend. Ich spreche heute mit Martin. Grüß dich, Martin. Hallo.
Hallo, schönen guten Abend.
Stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst, Blog, Podcast etc. Ja, was machst du so und wo du im Internet zu finden bist?
Also genau, Martin mein Name. Ich bin 50% oder genau gesagt 33,3% vom Brustring-Talk, das ist ein VfB-Podcast. Uns gibt es seit letztes Jahr. Das heißt, wir sind schön in der Abstiegssaison gestartet, durften unseren ersten Sieg dann hier Hinrunde in der zweiten Liga machen. Im Internet findet ihr mich auf Twitter unter tu-vor-tu. Ich habe noch einen sehr unregelmäßigen Blog, wo ich ab und zu über den VfB schreibe. Das ist gedankenvoll.de. Ich bin schon ziemlich lange VfB-Fan, seit Ende 80er. Mein erstes VfB-Spiel war gegen euren Stadtnachbarn, gegen einen Hamburger SV. Das war ein großes 5:1 mit Spielern wie Karl Allgöwer, Fritz Walter, Maurizio Gaudino, die seinerzeit noch gespielt haben. Und seitdem regelmäßig beim VfB. Dauerkarte nicht immer, was einfach dann teilweise durch Studium und so weiter nicht ging, aber die letzten Jahre regelmäßig im Stadion, die letzten Jahre etwas weniger, was aber familiär bedingt ist. Und jetzt gerade in der zweiten Liga ist es mit Anstoßzeiten und so weiter dann doch schwer, einen Großteil der Spiele zu verfolgen.
Wie lange gibt es euren Podcast schon?
Wie gesagt, seit März letzten Jahres, also noch nicht so lang. Und haben jetzt am Montag die 18. Folge aufgenommen.
Okay, in welchen Abständen macht ihr das?
Wir versuchen es also zweiwöchig zu machen. Wir haben jetzt eine längere Pause gehabt, klar durch die Winterpause auch bedingt und dann immer so ein bisschen gucken, natürlich, wen du auch als Gast bekommst. Aber wir versuchen es zweiwöchig zu machen in dem Rhythmus.
Okay, sehr gut. Wie bist du zu Stuttgart gekommen damals? In Familie oder bist du einfach selber hin und hast gesagt, ich gucke mir das mal an oder wie lief das?
Also ich kann jetzt nicht so diese typische Geschichte so, Papa hat mich mitgenommen, Bruder hat mich mitgenommen. Das haut bei mir nicht so ganz hin. Mein Vater ist eigentlich relativ fußballunbegeistert. Also der kann da immer nicht arg viel mit anfangen, hat immer den Kopf geschüttelt, wenn ich vorm Fernseher gesessen bin früher. Und meine großen Brüder, da war schon eine Fußball, eine Begeisterung nicht da, aber Fußballinteresse da. Und bei mir ist es dann, ich bin der Dritte im Bunde, ist es komplett durchgebrochen. Ich habe eine extreme Leidenschaft, Liebe für diesen Verein entwickelt und mein Vater kann sich bis heute nicht erklären, wo es eigentlich herkommt. Es muss mir irgendwann mal zugeflogen sein und freundlicherweise hat mich dann mein Onkel eben das erste Mal ins Stadion mitgenommen, sonst hätte es wahrscheinlich noch ein bisschen länger gedauert, aber also das heißt, der hat mich dann einmal eben gegen Hamburger SV mitgenommen und das war dann für mich schon sehr beeindruckend. Waren natürlich nicht viele Leute im Stadion, war ein schöner Kick irgendwann Ostern rum. Aber seitdem hat es mich gepackt und seitdem bin ich dann immer wieder mit Freunden losgetigert und dementsprechend ins Stadion gegangen.
Ah, sehr gut, das ist doch gut. Vor allem ist da unten ja doch schon gute Stimmung bei euch und Cannstatter Kurve kann ja auch ordentlich was und das Stadion macht ja bestimmt auch Spaß, oder?
Also seit dem Umbau ist es natürlich deutlich besser geworden. Ich meine, ihr kennt wahrscheinlich auch noch das Stadion, wie es davor war, als mit der Leichtathletik-Tatanbahn. Da war natürlich nicht arg viel los. Ich kenne das Stadion auch wirklich noch, wo die Stimmung total mau war. Also gerade so in Anfang der 90er, da war es echt schon sehr, sehr bitter. Da hast du teilweise auch Spiele gehabt mit UEFA Cup, 8.000, 9.000 Zuschauern. Da war nicht arg viel los und auch sonst war auch Bundesligaspielen war die Stimmung nicht sonderlich gut. Es ist dann mit dem Kommando Cannstatt hat es angefangen, dass einfach die Stimmung wieder ins Stadion gekommen ist. Und ich finde, uns hat, also den Fans oder dem VfB generell, hat der Umbau natürlich sehr, sehr gut getan, weil jetzt in der Cannstatter Kurve du einfach wieder alle Leute an einem Block hast, in einer Reihe und das durch das Dach, durch die Nähe. Also ich finde, die Stimmung ist deutlich besser geworden seit dem Umbau. Also mir macht's Spaß. Ich sitze zwar, also ich bin nicht unten, ich bin mittlerweile halt dem Alter geschuldet, bin ich im Oberrang, aber du kriegst da echt noch alles mit und kannst da dementsprechend auch mitfiebern und mitgehen, wenn du Bock drauf hast. macht's für mich ganz angenehm.
Ja, gerade so ein richtiges Fußballstadion, das ist ja auch, hat ja viel mehr Flair als diese Entfernung mit Tatarbahn, wenn man sich zum Beispiel Berlin ist ja noch eins der letzten Relikte aus der Vergangenheit, mit der Tatarbahn, dem Graben dazwischen, da geht ja auch der Bezug zur Mannschaft verloren und ich denke schon, dass wenn man ein Fußballstadion so wie wir haben oder so wie ihr, so wie es jetzt fast alle haben mittlerweile, kann man schon ein bisschen mehr einwirken so und die Stimmung kommt besser rüber und gerade mit Dach, wenn es nach oben hin nicht so richtig offen ist, kommt da richtig Stimmung auf.
Also gerade wenn du den Vergleich hast im alten Neckarstadion, wenn du da ein Spiel hattest und die billigsten Karten waren halt nun mal früher, wenn du halt wirklich weit in der Kurve warst, und das war als Schüler natürlich ganz gut, und dann warst du einfach schon richtig weit weg. Und da hat wirklich gefühlt, wie du es gesagt hast, der Bezug zum Spiel, zu der Mannschaft hat einfach echt gefehlt. Und ich habe das damals, genossen, wenn ich war dann auch schon ab und zu auf der Waldau, also beim zweiten Verein in Stuttgart, bei den Stuttgarter Kickers. Und wenn du das siehst, wie nah du dort dran bist, dann denkst du, Scheiße, wieso haben wir das nicht? Wieso sind wir so weit weg? Und deswegen war der Umbau natürlich echt sehr, sehr gut.
Habt ihr das Stadion gemietet oder ist es euer?
Es ist mit der Stadt renoviert worden oder hergerichtet worden und wir sind Mieter. Ja, also das heißt, wir zahlen jährlich eine Summe X und bezahlen quasi diesen ganzen Umbau und letztendlich die Miete zahlen wir ab.
Okay, alles klar, gut. Dann lass uns mal auf eure Mannschaft gucken und auf euren Verein oder auf deinen Verein, je nachdem, wie man das formulieren möchte. Wir haben bei dem Hinspiel, das war das erste Saisonspiel, ist logisch, wir haben jetzt auch das erste Rückrundenspiel gegeneinander, da habt ihr noch einen anderen Trainer gehabt, als ihr jetzt habt und lass mal kurz über den sprechen. Herrn Luke, hattet ihr da noch bis zum fünften Spieltag? Warum ist der gegangen oder wurde gegangen? Was war da los?
Ich glaube, es hatte mehrere Gründe. Also gefühlt hat es von Anfang an nicht hundertprozentig gepasst. Das war eine Entscheidung, die, wer sie jetzt so genau gemacht hat, man weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, dass die Idee war, okay, wir sind abgestiegen, wir brauchen einen, bei dem das sicher ist, dass wir wieder aufsteigen oder relativ sicher ist, einen, der da Erfahrung mit hat. Und das hatte er definitiv. Er ist ja mit Gladbach, mit Augsburg, mit Berlin. Also ich kann noch sagen, dass ich eine vierte vergessen habe, also mit drei, aber auf jeden Fall ist er aufgestiegen und ich glaube, das war so diese typische sichere Variante. So, Mensch, das liest sich ganz gut. Referenzen angucken, ey, den nehmen wir, das ist in Ordnung. Ob der jetzt zum VfB gepasst hat und zur Mannschaft gepasst hat, da hat sich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht wirklich jemand Gedanken gemacht, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt einfach keinen Sportdirektor. Das heißt, so dieses Sportliche hat bei uns einfach zu dem Zeitpunkt gefehlt. Und dann kam ja dann. Eben bevor die Saison losging, kam dann Schindelmeiser und der hatte einfach eine komplett andere Idee oder eine komplett andere Vorstellung, wie der VfB spielen könnte, wie der VfB generell, wie er sich so den VfB vorstellt. Und das hat damit angefangen, Lukai hatte Vorstellungen, welche Spiele er haben will und da hat Schindelmeiser überall gesagt, großteils nee, weil ich möchte nicht Spieler haben, die uns jetzt quasi nur ein Jahr weiterhelfen oder die uns wirklich nur den Aufstieg bringen, sondern ich möchte langfristig was entwickeln. Und das heißt, Schindelmeister hat ganz andere Vorschläge gemacht. Jetzt auch denn die Spieler, die gekommen sind, Mané, also auch diese Laien. Und das war ein Spieler, von denen hat Lukai wohl ihm direkt gesagt, ja, mit denen kann ich nichts anfangen, die bringe ich nicht. Und damit ist das Ganze dann einfach eskaliert. Und vor der, ja, ich glaube, Pressekonferenz, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Spiel, das war das sechste Spiel, aber ist auch egal, hat er ja wirklich an dem Tag, bevor die Pressekonferenz war, hat er gesagt, nee, das war's, ich bin raus, ist ja von sich ausgegangen, was eh schon ungewöhnlich ist. Und also es war, glaube ich, einfach, die zwei konnten nicht, Schindelmeis und Lukai konnten nicht wirklich zusammen, weil sie sportlich eigentlich komplett andere Ansichten hatten, wie der VfB auftreten sollte, wie er sich spielerisch zeigen soll und wie die Mannschaft aufgebaut sein sollte. Und dann war es einfach auch so, dass das Gekicke unter Lukai, das war jetzt auch nicht wirklich gut anzuschauen. Also ihr könnt euch mit Sicherheit auch noch an das erste Spiel erinnern eben. Ich würde es mal als glücklichen Sieg verbuchen. Also letztendlich verdient war er definitiv nicht. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Das ist bei uns ist das ja immer so, dieses Spiel, daran hängen wir uns immer noch so ein bisschen auf, weil da hat man gesehen, was geht. Es war jetzt zwar nicht so, dass das Gelbe vom, es war das beste Saisonspiel von uns bisher. Und im Vergleich zur letzten Saison hat man da so ein bisschen dran angeknüpft und hat das Gleiche nochmal abgerufen, obwohl ein paar Stammkräfte gegangen sind. Die Mittelachse Alushi, T und Schatkowski. Und wir bei uns, also in meiner Bezugsgruppe und auch bei Millanton, wir sagen immer so ein bisschen irgendwie, hätten wir das Spiel gewonnen, würden wir glaube ich nicht da unten stehen. Wir werden es nie erfahren, aber irgendwie, das fühlt sich so an. Irgendwie hätten wir da gewonnen, dann wär die ganze Saison anders verlaufen. Und wir haben auf jeden Fall, um eine Frage zu beantworten, wir haben auf jeden Fall unverdient verloren, ja, das stimmt.
Also ich finde, also kannst du wirklich auch aus VfBs Sicht echt fair sagen, und wenn wir hier Twitter treffen, in Stuttgart, über das Spiel wird auch immer mal wieder geredet und sagen, hey, eigentlich, wie konntest du das Ding eigentlich gewinnen? Ich meine, da hat's Vorteil war in dem Fall einfach, dass wir ein paar Spieler hatten, die einfach individuell stark sind. In dem Fall war es Maxim, der dann halt einfach mal komplett durchläuft. Aber ohne Maxim hättest du das Ding nicht gewonnen und gesagt, du hättest dich nicht beschweren dürfen. Also ohne Frage. Und die anderen Spiele, die danach kamen, die waren auch nicht besser. Es kam die Niederlage in Düsseldorf. Das war spielerisch mau. Dann kam direkt das Auswärtsspiel in Sandhausen, wo du bis zur, ich weiß nicht, 93. Minute zittern musstest, dass du das Ding mit 2-1 nach Hause bringst. Und so ging es dann ja gerade weiter. Also es war spielerisch halt auch echt mau. Und ich denke, der VfB generell, Schindelmeister, die haben sich einfach was anderes vorgestellt. Weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt die spielerisch individuell total die Krampenkicker zusammenhang haben. Das heißt, da hast du irgendwie schon noch mehr erwarten können. Und dann war ja eben die Frage, hey, pass mal auf, ich stelle dir Leute hin wie Mané, wie Asano, wie Pavard und du bringst die überhaupt nicht. Also Schindelmeister letztendlich zu Lugokai, weil er einfach gesagt hat, nee, ich bringe die nicht, weil ich wollte die nicht, ich bringe die nicht. Ob die jetzt individuell stark sind oder gute Spieler sind, einfach mal hinten angestellt. Und im ersten Spiel, es war das zweite Spiel, wo die dann teilweise alle gekickt haben, hast du gesehen, was die alle können.
Ja.
Und dann hast du dich natürlich schon gewundert, naja, Herr Lugokai, wieso bringst du solche Leute nicht, wenn du die auf der Bank hast? Und das waren dann einfach, glaube ich, ganz viele persönliche Sachen, die da abliefen. Und dann hat es am Ende nicht mehr gepasst. Und wahrscheinlich war es gut, dass er von sich ausgegangen wäre. Also gefühlt wäre es sonst wahrscheinlich 2-3 Wochen später mit einem Rausschmiss passiert. Also
noch mehr Unruhe wahrscheinlich, ne?
Ja.
Genau, und dann hat ein Altbekannter, für uns mittlerweile schon altbekannt, ist auch schon fast 2 Monate bei uns, übernommen, Olaf Jansen. Für ein Spiel, dann habt ihr auch in Braunschweig 2-0 gewonnen.
Zwei Spiele. Ja, also es war das Spiel in Kaiserslautern.
Ja.
Das 1-0 und dann eben das 2-0 gegen Braunschweig.
Okay. Also hat er beide gewonnen.
Genau, also er wird vermutlich auf Ewigkeiten der Trainer mit der besten Punkteausbeute beim VfB bleiben.
Warum habt ihr ihn dann nicht behalten?
Das war ja, das hatte Schindelmeister von Anfang an gesagt. Er hat gesagt, das wird nur eine Interimslösung bleiben. Ich denke, es war auch gut, weil letztes Jahr haben wir schon mal den Fehler gemacht. Also das war noch unter Dutt, dass man eine Interimslösung behalten hat, weil sie zufällig ein Spiel gegen Wolfsburg gewonnen hat. Das war Jürgen Kramny. Und das Ende ist bekannt.
Ja.
Und so gesehen war es vielleicht ganz gut, von Anfang an zu sagen, hey, das ist nur eine Übergangslösung und ich werde einen neuen Trainer holen. Aber man muss wirklich sagen, Olaf Jansen hat es wirklich gut gemacht. Also die Mannschaft hat wieder Bock gehabt zu kicken. Ich meine, du hast gegen Braunschweig gewonnen, die bis dahin ungeschlagen waren, Tabellenführer. Also es war schon so, dass auch die Leute beim VfB danach gesagt haben, hey, aber jetzt guckt, dass er dem auch noch was anbietet, dass der auf jeden Fall da bleibt, weil das hat er verdient einfach. Der hat selbstlos da den Einsatz, was ist selbstlos? Ich meine, klar, er wird bezahlt, aber er hat den Einsatz gezeigt, er wusste, dass er nur kurz da ist, aber er hat es für die 2 Spiele echt gut gewuppt.
Kannst du ein bisschen was über ihn erzählen? Weil so viel bekommt man bei der St. Pauli jetzt von ihm nicht mit. Also klar, er bringt so ein bisschen taktische Expertise mit rein und man hat schon gesehen, weil er kam ja mitten in der Saison und hat trotzdem gesehen, dass er so mehr so die taktischen Elemente und die Mannschaft hat sich durch ihn auch ein bisschen stabilisiert von uns und er greift schon während des Spiels mit ein, gibt taktische Anweisungen mit dem Stadion, sieht man das immer. Und jetzt aber die erste Vorbereitung, die er bei uns mitgemacht hat. Hast du ein paar Inside-Stories oder Inside-News-Infos für uns, was er kann, was er nicht kann, was er für einer ist?
Also kann ich auch relativ wenig dazu sagen, weil natürlich unter Luhukay war im zweiten Lied, du wusstest nur, dass er da ist, für was er genau da war. War auch nicht, also jetzt im ersten Moment nicht total ersichtlich. Nur für diese zwei Spiele fand ich halt, dass es geschafft hat, diesen kompletten Trubel, das Chaos, was wir außenrum hatte, auszublenden. Und er hat es einfach geschafft, die Mannschaft so zu motivieren, so quasi so viel Positives, ja, so viel positiven Moment reinzubringen, dass die das auf dem Platz mitgenommen hatten. Und das finde ich, das ist schon eine Stärke. Und er hat einfach, ich finde, er hat für diese zwei Spiele, er hat eine super Ausstrahlung gehabt. Also es war irgendwie, es war sehr positiv, Energie. Und das fand ich, das ist mir da in dem Zeitpunkt echt aufgefallen, wo ich wirklich gedacht habe, wenn du siehst, wie andere Trainer oder auch letztendlich Angestellte vom Verein, wie die, wenn sie wüssten, ich bin eh nur zwei oder drei Spiele da, was die für einen Einsatz zeigen würden und das, was er da gemacht hat, wie er da mitgegangen ist. Also es gibt so, ich habe so ein paar Bilder von ihm im Kopf, wie er in Kaiserslautern, wie er da wirklich an der Linie stand und mitgefiebert hat. Also ich glaube, das ist wirklich einer, der, wenn er eine Aufgabe hat, er identifiziert sich da komplett damit und das höre ich da jetzt auch schon ein bisschen raus, wie du es gerade von ihm erzählst.
Ja, also man hat jetzt, wie gesagt, ne, also er ist ja bei uns auch nur, man sagt jetzt zweites Glied. Nur bei St. Pauli ist es immer so, dass es immer einen Haupttrainer gibt, also einen Cheftrainer und dann immer zwei Co-Trainer. Und er ist jetzt mit dem ehemaligen Schwiegersohn von Ewald Lien zusammen Co-Trainer. Und man hat schon das Gefühl, dass er halt taktisch eine gute Expertise hat und das alles auch mit reinbringt. Man muss jetzt halt gucken, was in der Vorbereitung lief. Und die Spiele haben wir zwar verloren in der Vorbereitung gegen Kiew und gegen, muss ich lügen, was war das andere? Gegen Zürich, genau 0-2. Trotzdem erhoffe ich mir sehr, sehr viel von ihm. Und das, was du jetzt gesagt hast, das passt halt auch sehr gut zu uns, ne? Dass er sich damit identifiziert, dass er dahinter steht, dass er sich reinsteigert, dass er klingt nach einem Trainer, der zu uns passt.
Ja, also bei uns war es wirklich auch so im ersten Moment, als es hieß, er bleibt im VfB auf jeden Fall mal erhalten. Es war zwar klar, dass es nicht von Dauer sein wird, aber das hat echt die meisten gefreut, wo man gesagt hat, hey, also für das, also dass man guckt, so einer, der in kurz Einsatz gezeigt hat, der eben diese zwei Spiele gewonnen hat, so einfach so ein bisschen schon den Weg letztendlich für Wolf ja auch vorbereitet hat oder bereitet hat im positiven Sinn, dass er einfach schon wieder eine positivere Stimmung reingebracht hat. Deswegen fanden es die meisten dann echt schön, obwohl, ich meine, das, was er dann gemacht hat, das war irgendwie gefühlt so ein, da hast du einen Job, dass du noch da bleiben kannst. Also ich weiß gar nicht mehr, was er genau gemacht hat. Es hatte irgendeine ganz tolle Bezeichnung. Aber es war eigentlich klar, dass wenn da die erste Traineranfrage kommt, oder in dem Fall Co-Trainer-Anfrage, dass er weg ist. Er war ja auch kurz bei Bielefeld, dachte ich, im Gespräch. Also kann ich mich nur erinnern, dass er auch als Bielefeld-Trainer gesucht hat, dass er da auch mal genannt worden ist.
War habe ich jetzt nicht auf dem Zettel, weiß ich nicht.
Also kann sein, dass ich mich irre, aber ich hatte da sowas im Kopf, dass er da auch eben im Gespräch gewesen wäre.
Okay, gut. Das hast du Hannes Wolf schon angesprochen. Er kam ja vom BVB aus der U19, wenn ich mich richtig informiert habe.
Genau.
Und ist dann direkt zu euch auf dem Cheftrainerposten gerutscht. Der Trend geht ja momentan zu den jungen Trainern. Sieht man ja auch in der Bundesliga. Was ist das für einer? Ich meine, der ist jetzt auch noch nicht so alt, war jetzt kein erfolgreicher Profi selber, hat jetzt in Jugendmannschaften trainiert und kommt jetzt zu euch, zu so einem Traditionsverein. Wie macht er sich?
Also, von dem, was ich mitbekomme, ich durfte ihn auch schon zweimal, es gab ein VfB-Kabinenfest, da konnte ich kurz mit ihm sprechen und dann gibt es so eine Veranstaltung, die nennt sich VfB-Dialog, wo ein paar Fans die Möglichkeit haben, ja, mit Trainer und Präsidenten oder wem es auch immer ist, zu reden. Und in beiden Fällen hast du einen sehr, sehr, also erstmal extrem sympathischen Menschen vor dir. Also das ist einer, wo du definitiv, also ich definitiv sagen würde, Bier trinken, okay, komm, mach mal. Also er ist super sympathisch. Er hat fachlich, soweit ich das eben einschätzen kann, sehr viel auf dem Kasten. Und er ist ein ganz, ganz akribischer Arbeiter und er steckt die komplette Energie rein in den Verein, in seinen Job. Das heißt, der identifiziert sich da auch komplett mit dem Job. Arbeitet halt also nicht so klassisch so, ich habe jetzt meine Zeit rum, sondern der gibt da wirklich komplett Vollgas. und hat oder tut dem Verein, Stand heute, muss man wirklich sagen, sehr, sehr gut, weil er einfach, der Vorteil ist, er kommt wirklich von außerhalb. Und sehr oft war beim VfB so ein bisschen die Prämisse, ja, der muss irgendwie diesen Stallgeruch haben oder die Leute mussten irgendwas mit dem VfB zu tun haben. Und sowohl er als auch Schindelmeister sind einfach Leute, die kommen komplett ohne irgendwie vorbelastet mit diesem Verein zu sein. Und das ist auch eine Sache, die einfach sehr, sehr gut tun.
Okay.
Und wie gesagt, so wie ich ihn jetzt zweimal persönlich kennengelernt habe, so wie ich ihn in Interviews reden höre, so wie du irgendwelche Interviews mit ihm liest, dann denkst du, okay, also lass jetzt noch halbwegs einen sportlichen Erfolg dazukommen, dann haben wir wirklich einen verdammt guten Trainer erwischt durch Zufall, Glück, ich weiß es nicht, durch den Willen vom Schindelmeister. Lass es sich mal so gut werden, wie es sich aktuell anfühlt.
Man hat auch das Gefühl, dass er und Schindelmeister so ein bisschen Ruhe in den Verein gebracht haben. Also ist jetzt für mich, ich komme jetzt hier aus Norddeutschland und habe relativ wenig Berührungspunkte mit dem VfB und aber halt meistens nur, wenn man gegeneinander spielt und das ist ja nicht so oft gewesen in der Vergangenheit. Aber man so das, in den Medien hat man schon irgendwie wahrgenommen, dass es bei euch relativ unruhig war unter Bobic, unter Dutt und jetzt hat man das Gefühl, kann auch der zweiten Liga geschuldet sein, dass da so ein bisschen der Druck genommen wird, obwohl der Druck ja eigentlich höher sein müsste, um wieder aufzusteigen, weil ihr eigentlich da nicht hingehört in die zweite Liga. Aber man hat schon das Gefühl, dass Wolf und auch Schindelmeister so ein bisschen die Mannschaft, das Umfeld und den Verein so ein bisschen normalisiert haben und dass ein bisschen Ruhe reinkam. Ist das, wenn man vor Ort ist, auch so oder ist das jetzt nur so eine Außenwahrnehmung von mir?
Nee, das ist definitiv so. Also es war komplett unruhig eben Anfang der Saison mit Luhukay, wo du gemerkt hast, da sind Spannungen da, also irgendwas stimmt da nicht, Mannschaft spielt nicht so gut und dann kommt so ein junger Trainer her und ich glaube, der hat einfach auch ein bisschen mehr, also von Fanseite aus, dem gibst du auch ein bisschen mehr Zeit. Also dem nimmst du vielleicht das eine oder andere vielleicht nicht so übel, wie du es einem erfahrenen Hasen, also einem erfahrenen Trainer vielleicht, dem würdest du Sachen eher angreifen. Also einfach durch seine Art bringt er Ruhe, also finde ich, tut er dem Verein eben gut und Schindelmeister macht das eigentlich sehr gut, der hält sich stark im Hintergrund, von dem hörst du eigentlich nicht arg viel. Mhm. Bobic und Dutt waren eigentlich die eher so, ey geil, guck mal, Mikrofon, ey, Interviewpartner, komm, da haue ich wieder irgendwas raus oder ich mache irgendwelche Interviews, das macht er sehr, sehr wenig, von dem hörst du wirklich sehr wenig und wir hatten ja auch noch dann, es kam ja Anfang der Saison, waren ja nicht nur die zwei Posten ein Problem, wir hatten ja dann auch keinen Präsidenten. Jetzt über den neuen, das ist ein Thema für sich, unser neuer lieber Herr Dietrich. Aber auch das hat natürlich gut getan, letztendlich, dass einfach wieder klar ist, okay, wir haben jetzt einen Präsidenten, ob man den jetzt haben will oder nicht haben will, ist einfach mal dahingestellt. Aber da kamen dann so ein paar Punkte dazu, wo einfach wieder ein bisschen Ruhe in den Verein gekommen ist. Und die zwei tragen das einfach auch mit Sicherheit auch durch ihre Außendarstellung, hey, wir arbeiten dran und die machen was die viele davor nicht gemacht haben, das, was Dutten nicht gemacht haben, was Bobic nicht gemacht hat, was auch die Trainer davor nicht gemacht haben. Sie geben dir das Gefühl, sie sind nicht zufrieden oder sie sagen das auch mal. Also die sind zum Beispiel noch total angefressen von diesen zwei letzten Niederlagen in der Hinrunde, das heißt gegen Würzburg und Hannover. Und davor war immer so unter Kramny und unter Dutt, naja, komm, hast verloren, ist ja nicht so schlimm und geht weiter. Und du merkst, die haben einfach so einen Ehrgeiz. Und das gibt dir ein gutes Gefühl, dass, okay, die wollen das. Also die wollen wirklich den Aufstieg, die wollen da dranbleiben und die arbeiten da dran und nicht so, oh, die sind schon wieder irgendwo in der mit irgendwas zu schnell zufrieden und das fehlt der Ehrgeiz, da das eben den VfB zum Aufstieg zu treiben. Und ich glaube, das ist das, wo viele Fans sagen, okay, lass die zweimal machen oder lass die machen, weil die wissen wirklich, wo sie hinwollen und die haben ein Ziel vor Augen.
Und das tut euch, glaube ich, auch ganz gut, dass jetzt da so eine Leute sind und nicht so wie einer wie Bobic, der eine Vergangenheit in eurem Verein hat, weil er sich darüber profiliert, dass er irgendwie mal deutscher Meister ist, er, glaube ich, mit euch geworden, ne?
Als Spieler? Pokalsieger,
okay.
97.
Ja, das ist ja auch mal so ein... die guten Fußballer sind ja meistens nicht immer gute Trainer oder Sportdirektoren oder Manager, was auch immer. Gut, ja, genau. Dann lass uns nochmal, weil wir gerade darüber gesprochen haben, über die Niederlagen in der Hinrunde, über die Hinrunde sprechen. Wie bewertest du die? ganz knapp gefragt.
Es hätte ein paar Punkte besser sein können, wenn nicht sein müssen. Also seit Wolf da ist, lief es großteils gut. Wir hatten ein paar eklatante Aussetzer. Spiele in Dresden und vor allem Würzburg. Und das waren so die Spiele, wo du halt sagst, okay, die Punkte tun dir weh. Das hätten ja 3, 4 mehr sein können. Wenn man wirklich aber mal zurückguckt, wie das gestartet ist mit Trainerwechsel, mit kurz noch davor noch neuem Sportdirektor, kannst du im Abschluss kannst du sagen, okay, Ausgangsposition ist noch okay, wir können noch halbwegs zufrieden sein.
Die Niederlage in Dresden, die habt ihr in eurem Podcast jetzt am Montagabend besprochen, die war da war die Busfahrt schon nicht gut, hat euer Gast gesagt. Seid ihr mit dem Bus hingefahren, oder?
Das war das Spiel in Würzburg. Das war auch das Spiel in Würzburg bezogen. Also Dresden war so ein bisschen das Problem, das war einfach, da waren die ersten 20, 25 Minuten waren gar nicht so schlecht, also waren eigentlich nicht schlecht, aber dann ist halt bei Dresden, das ist dann halt einfach, ja, dann hast du diesen Lauf ein paar Minuten und dann waren wir halt durch. Und Würzburg war wirklich so, dass es einfach von Anfang bis Ende schlecht war. Und ja, genau, die Aussage von Philipp war da eben, naja, da war schon die Busfahrt schlecht. Und wo ich dann auch gesagt habe, naja, egal, aber ich meine, es sind Profis, erwarte ich trotzdem, da kann die Busfahrt noch so schlecht sein, dann erwarte ich trotzdem eine andere Einstellung. Und wie gesagt, das ist eben was Positives. Schindelmeiser und Wolf, die sind noch komplett angefressen von dem Ding. Das nervt die noch total. Und das ist eine Einstellung, die man jetzt wirklich jahrelang in Stuttgart vermisst hat. Also, oder ich vermisst habe oder viele anderen Fans auch, dass man einfach sagt, hey, wir sind nicht zufrieden, es gibt Kritik, wir müssen Sachen verbessern. Oder ein sehr gutes Beispiel war auch dieses 4-0 bei Erzgebirge Aue, wo das Ergebnis super deutlich ist. Ja, 4-0 würde jeder sagen, hey komm, lass uns feiern gehen, 4-0. Und Wolf sagte nach dem Spiel, naja, es war, also Ergebnis ist gut, aber es gibt Dinge, die müssen wir besser, die müssen wir anders lösen. Und das sind Sachen, die kennst du aus Stuttgart oder die kannten wir alle schon lange nicht mehr und das sind Sachen, die ich sehr positiv ansehe.
Gut, also würdest du sagen, wenn jetzt mit 6 Punkten mehr hat man 38, dann hat man 2 weniger verloren, dann ist man Erster vor Braunschweig und Hannover. Du meinst also, dass ihr dann noch hochrutscht, wahrscheinlich, wie es wahrscheinlich so jetzt klingt, und das habt ihr auch so kommuniziert in eurem Podcast. Oder stimmst du da nicht zu?
Also die Ausgangsposition wäre halt ein bisschen komfortabler, wenn wir eben ja 1, 2 Spiele weniger verloren hätten, vielleicht 1 Sieg mehr, ein Unentschieden, dann hättest du 4 Punkte, dann wärst du jetzt vor Braunschweig und könntest eben von der Spitze aus starten. So müssen wir halt, es ist ja nicht viel, es ist ja alles eng zusammen, aber wir müssen logischerweise, also ich habe keinen Bock auf Relegation, ganz ehrlich.
Ich würde das gar nicht so verkehrt finden, dann spielt ihr gegen HSV und ihr seid deutlich stärker und dann kickt ihr die endlich mal runter. Das würde ich eigentlich begrüßen.
Also das würde ich dir sofort unterschreiben. Also da würde ich auch sehr viel, sehr gerne was tun, diese scheiß Uhr endlich abzustellen.
Ja, ich fahre mit dem Akkubohrer persönlich hin dann. Also. ja, also, aber Spaß beiseite. Ich denke nicht, dass ihr, das wollte ich eigentlich nach dem Spiel besprechen, aber das können wir jetzt auch schon mal aufgreifen. Ich glaube eigentlich nicht, dass ihr auf den Relegationsplatz landet am Ende der Saison, dann können wir auch gleich die Kurve schlagen zum nächsten Thema Kader, weil mit dem Kader, den ihr habt, alleine wenn man sich jetzt so den Sturm anguckt, da habt ihr jetzt noch Green dazugeholt, da habt ihr Ginczek, da habt ihr Terodde, alleine Ginczek, wenn der fit ist, das ist ein Erstligastürmer, ne? Brauchen wir uns nichts vormachen.
Absolut.
Allein mit dem Kader, da braucht man sich schon keine Gedanken machen.
Ja, also du hast individuell einfach ein paar Spieler, was du eben die Saison auch manchmal gemerkt hast. Also die halt dann wissen, wie sie die Kiste machen oder dass sie einfach die individuelle Qualität, die der Gegner nicht hat. Gerade das Beispiel in Aue. Ja. Also die haben Chancen verballert am Stück. Also die hätten wirklich gut ein paar Tore machen können. Und dann hast du halt Spieler wie Mané oder die machen dann halt die Kisten. Das macht dann halt den Unterschied aus. Und da stimme ich dir absolut zu, mit der individuellen Klasse musst du eigentlich aufsteigen. Also wenn du es da mit dem Kader nicht schaffst, wie dann? Also
Bei Terodde kann man jetzt noch sagen, okay, das ist ein typischer Zweitligaspieler, da gibt es ja einige von. In der Vergangenheit ja auch schon einige, wir hatten auch mal einen mit Ebbers, das ist so ein typischer Zweitligastürmer. Oder Benny Laut war ja auch so einer. die sind in der zweiten Liga richtig stark. Aber wenn jetzt, wie ich schon gesagt habe, Ginczek zurückkommt, der wird jetzt die ersten 3-4 Spiele vielleicht nicht spielen, der hat den Kreuzbandriss, ne?
Genau.
Ja, aber wenn der fit ist und dann, das ist ja auch ein richtiger Bulle, ne? Also es ist ja ein Neuner, der geht vorne rein, der ist schnell, der kann mit dem Ball umgehen. Das ist ja richtig gefährlich. Wer meinst du, hat da die Nase vorn, wenn Ginczek fit ist? Und Torwart so weiterspielt, wie er jetzt gespielt hat, die letzten Spiele?
Also das sind die Punkte, wo wir auch beim letzten Podcast gesagt haben, da hat Hannes Wolf echt einiges zu tun, oder da muss er wirklich gut, das dürfte echt so eine Stelle werden, wo er sagt, wo es schwere Entscheidung ist. Also ich denke, wenn Terodde weiter so trifft, dann kannst du den ja nicht einfach rausnehmen. Also das heißt, wenn er weiter seine Kisten macht, dann ist es schwer, den rauszunehmen. Ich denke, Ginczek wird in die nächsten Spiele immer wieder eingewechselt werden. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er bei euch so irgendwas 60., 70. Minute kommt. Für ganz klar, für Startplatz reicht es noch nicht. Und wobei Hannes Wolf dann auch einer ist, der mal eine Aufstellung oder halt auch mal Spieler auf den Gegner anpasst. Und wenn es rein vom Spielerischen ausgeht, was du jetzt auch schon gesagt hast, ist Ginczek mit Sicherheit der komplettere natürlich Stürmer als Terodde. Also das ist einer, der noch mehr mitspielt und kann natürlich dann, ich denke, wenn es hart auf hart kommt und er wirklich sich entscheiden muss, wen bringe ich, und ich brauche einen, der spielerisch einfach noch einen Ticken stärker ist, dann dürfte Ginczek die Nase vorne haben.
Ich hoffe mal, dass er bei uns jetzt relativ spät kommt, weil er ja auch eine Vergangenheit bei uns hat. Nicht, dass er dann noch trifft für uns irgendwie, dass er jetzt das wäre wieder eine Story für sich, dann haben die Medien wieder was sie schreiben können. Gut, dann lasst uns nochmal über euren Torhüter sprechen. Das habt ihr bei euch im Podcast ja auch thematisiert. Da seid ihr nicht so richtig zufrieden, ne?
Ja, also falsch. Also, was heißt falsch? Also, wir sind schon zufrieden, weil, also musst du überlegen, wo wir herkommen. Wir hatten Ulreich, ja, der jetzt ja Bankwärmer bei den Bayern ist. Und dann hatten wir Tüton. Und so gesehen war Langerak schon, ist ja definitiv eine Verbesserung. Also finde ich. Also ist auf jeden Fall besser als die letzten zwei, die wir hatten. Aber er hat jetzt, das ist wirklich eine Sache, ihm fehlt letztendlich der Druck. Ja. Er hat überhaupt keinen, der ihm aktuell den Platz streitig machen könnte. Das heißt, er ist komplett gesetzt. Und man hat leider schon eben Ende der Hinrunde gesehen, dass das sich ein paar Fehler eingeschlichen haben, die er in der Anfang von der Hinrunde nicht gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das seinen Ausflug gegen Hannover irgendwo oder ob ihr den im Kopf habt gesehen hat. Also das ist ein Ding, das hat er definitiv verbockt.
Ja, ich weiß, habe ich noch vor Augen, ja.
Ja, und davor waren auch schon ein, zwei Sachen, wo er einfach nicht so souverän war. Und gerade Anfang der Hinrunde oder auch Mitte Ende von der Hinrunde hat er uns eigentlich eher mal Punkte gerettet oder also hat er einfach auch gut gehalten. Und das hat jetzt wirklich leider zum Ende der Saison, Ende der Hinrunde nachgelassen. Ich weiß nicht, ob es allein nur der Druck ist oder was da letztendlich für diesen Leistungsabfall das Problem war. Der andere Keeper hat sich, also der heute im Testspiel für ihn eingesetzt worden ist, in der 70. Minute hat sich sofort verletzt. Irgendwas am Knie, was es genau ist, weiß ich noch gar nicht. Das heißt, er hat halt wirklich keine Konkurrenz, was natürlich bei den meisten Fußballern schon so, ey gut, was soll mir eigentlich passieren? Ich weiß nicht, ob da der Kopf dann halt es eben genau das sagt und da würde ihm vielleicht ein bisschen Konkurrenz gut tun, aber ich persönlich finde eine deutliche Verbesserung zu den, die wir in den letzten Jahren so eben im Kasten hatten, also sprich Ulreich und sprich Tüton, so gesehen ist er definitiv eine Verbesserung.
Ja, vor allem ist er, wenn man mal sieht, wo er herkommt, Dortmund hat ihn ja nicht umsonst geholt und dann hat er auch schon Champions-League-Erfahrung und also der kann schon was. Das ist einer der besseren Zweitliga-Torhüter, die wir bei uns in der zweiten Liga haben.
Auf jeden Fall. Und er hat halt einfach auch, finde ich, eine Ausstrahlung auch auf seine Vorderleute. Also ich habe immer so den Ulreich vor Kopf und ich hatte immer das Gefühl, die Abwehr davor ist komplett verunsichert. Also, was macht ihr da? Oder weil er einfach auch kein sicherer Rückhalt war. Und da hat er schon eine ganz andere Ausstrahlung oder und gibt den Leuten halt auch mehr Anweisungen, weist die mal zurecht. Und da ist er, wenn das Spielerische jetzt wieder dazukommt oder einfach seine Fehler wieder abstellt, dann ist er, wie du es gesagt hast, definitiv einer von den besseren Zweitligatorhütern.
Dann lass uns mal auf das Spiel jetzt gegen uns gucken, am Sonntag 13:30 Uhr im Milan ich will mal Ton sagen, das ist so, hat sich so einkonditioniert bei mir im Milan-Tor. Da sind jetzt bei euch eigentlich nicht so wirklich viele verletzt, bei uns sieht das ein bisschen anders aus, obwohl da schon viele zurückgekommen sind. Jetzt hat sich aktuell Werner verletzt, der hat da irgendwie Muskelbündelriss, habe ich gelesen. Das ist relativ bitter, oder?
Total für ihn, also der hat diese Saison ja echt eine eher unschöne Vorgeschichte, also einerseits war er ein Todesfall von seinem Sohn, ich glaube bei der, ich weiß gar nicht mehr, ob es bei der Geburt war, ist aber auch egal, und dann war er verletzt, ja, und hat sich jetzt im Trainingslager, hat er sich wirklich wieder rangearbeitet und war auch, der Philipp war ja vor Ort in Lagos unten und meinte auch, der muss richtig gut gewesen sein, er muss richtig Gas gegeben haben, hat der Mannschaft Stabilität gegeben. Er hat halt einfach auch Erfahrung, das ist ganz klar. Ich meine, der hat mit Augsburg erst in zweite Liga gespielt. Und für ihn ist es extrem bitter und das tut mir wirklich, das ist einfach, wo du sagst, das kann nicht wahr sein. Also hast du die Scheiße echt am Fuß. Und es ist für die Mannschaft, denke ich, auch ungut, weil er hat wirklich so jetzt eben die Eindrücke, die man aus Portugal mitbekommen hat. Er gehört einfach zu denen, die für die jungen Spieler, er bringt die Erfahrung mit, kann die Mannschaft eben auch mal führen, mittler, also das fehlt jetzt halt. Also
genau, bei uns
nicht
sieht
so
das,
gut.
Ja. Ja, gerade das, was du angesprochen hast, dass er die Mannschaft halt mitreißen kann und er hat Erstliga-Erfahrung.
Genau.
Das ist ja in der zweiten Liga und gerade da, wo ihr hin wollt, auch extrem wichtig. Und wenn du so einen hast, das merkt man bei uns ja jetzt auch in der Aufstellung und gerade in der Organisation des Spiels, wenn du so einen hast, dann kannst du das Spiel anders gestalten. Der bringt Ruhe rein, der kann das anders aufbauen und ja, das ist schon ärgerlich, denke ich, aber ihr könnt das ganz gut kompensieren. Ihr habt ja dann auch ein paar andere Leute, euer Captain ist ja auch kein schlechter, von daher kann man das vielleicht besser kompensieren als in anderen Mannschaften. Dann kurz nochmal zu unserem Kader. Bei uns ist ja Assis Bouadous beim Afrika Cup, die haben sich gerade qualifiziert für die fürs muss ich lügen, Viertelfinale, glaube ich. Dann Kala noch krank, Mjaiji, Hedenstadt, die haben beide eine Zerrung, Ziereis und Avevo trainieren individuell und Gondor hat einen Beckenkamm, hat einen Schlag drauf bekommen, also die werden alle wahrscheinlich nicht dabei sein. Dafür haben wir mal ein paar Neuzugänge und das jetzt nur zur Vervollständigung.
Was deutlich mehr wie bei uns.
Ja, das stimmt. Ihr habt nur Green geholt.
Deutlich.
Genau. Ihr habt nur Green geholt. Wir haben da noch ein paar andere geholt. Wir haben da geholt Lennart T. von Werder Bremen, dann Flum für die 6 oder für die 8. Das ist immer so ein Wechselspieler, denke ich. Und dann haben wir noch Mats Möller-Deli, der in einem Atemzug im Internet genannt wird mit Ødegaard. Der ein Riesentalent ist. Das sind so die beiden norwegischen Hoffnungsspieler gewesen, so wie ich das gelesen habe und wie man auf YouTube die ganzen Compilations sieht, werden die immer zusammen genannt. Ja, was erwartet denn den FC St. Pauli am Sonntag gegen euch? Was für ein Stuttgart wird da auftreten? Wird da richtig Feuer drin sein? Werden die hochmotiviert sein? Werden die sich eher zurückziehen und gucken, was wir machen? Oder was wird da passieren?
Also heute gab es ja unser letztes Testspiel vor dem Spiel und es war ein 3-0 gegen Luzern mit unserem Ex-Trainer Markus Babbel an der Seite und von dem, was ich mitbekommen habe, eben Philipp war auch wieder vor Ort, das war unter Ausschluss der Öffentlichkeit das Spiel, aber Presse durfte mit und er war sehr, sehr angetan. Also es muss spielerisch gut gewesen sein. Also quasi Kurzzusammenfassung war, das macht Lust auf mehr. Also sie müssen sehr engagiert gewesen sein. Spielerisch muss es sehr gut gewesen sein. Und das ist ja auch, wenn du so ein bisschen guckst, wie Wolf mit seinen Jugendmannschaften gespielt hat oder was eigentlich seine Idee oder sein Wunsch vom Fußball ist, ist es schon, dass da die Initiative vom VfB ausgeht. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sie auf St. Pauli auftreten werden, wie sie da, wie sie, ja, was da die Vorgabe ist, ob man sagt, okay, erstmal Tabellenletzter, stellt ihr euch hinten rein, nicht zu viel aufmachen, keine Ahnung, was da die Vorgaben sein werden, aber das Gefühl wäre schon, dass ich denke, das Ziel von Wolf ist, dass der VfB versucht, das Spiel zu machen. Gerade so mit den Rückmeldungen von dem letzten Testspiel heute, wo sie wohl eben sehr, sehr engagiert gewesen sind und Großteil vom Spiel einfach gemacht haben gegen Luzern.
Okay, die Statistik spricht da ja auch ganz klare Bände. Ich weiß nicht, ob du die vor Augen hast. Wir haben 11 Mal gegeneinander gespielt. Einmal haben wir gewonnen, einmal unentschieden und nach Adam Riese dann 9 Mal habt ihr gewonnen. Der letzte Sieg für uns, da hast du dich auch schon für den VfB interessiert. Ich war da 4, 5.
Ich glaube, ich weiß, was das war. 4. Spieltag oder 3. Spieltag.
In der Bundesliga damals war das. 96, 97. Das waren 2-1 für uns.
Ja.
Also ich war zu jung, ich kann mich daran nicht erinnern, das war vor meiner Zeit. Hast du noch Erinnerungen daran? Oder? Wahrscheinlich nicht, ne?
Aber wir haben nochmal gegen euch verloren, definitiv. Also ich kann mich auch, das ist das schon länger her, da war ich noch wirklich ein sehr kleiner Bub, das war noch vor Zeiten von Internet und allem und da war ich irgendwo das Wochenende irgendwo in der Pampa und hatte keine Ahnung, ich wusste nur, dass wir gegen St. Pauli spielen und es war nirgendwo rauszufinden und dann daheim im Videotext habe ich dann geguckt, 2-0. Da war das Wochenende gelaufen. Nee, aber an das 2-1 habe ich gar nicht mehr so viele Erinnerungen. Ich dachte, du spielst wirklich auf dieses eine an, aber ich könnte ja nicht mehr sagen, wann das gewesen sein muss. Das müsste End 80er gewesen sein.
Ja, hier 88, 89, Tatsache. Das 2-1 gewonnen, ja. 5. Spieltag, ja.
Genau, 5-5 und wir waren bis dahin ungeschlagen. Das weiß ich noch.
Genau. Ja, das war aber auch, da war ich noch gar nicht geplant wahrscheinlich. Das war auch vor meiner Zeit.
Okay. War ich auch irgend so einer dummen Freizeit, Jugendfreizeit und konnte deswegen von dem Spiel oder musste ewig aufs Ergebnis warten.
Okay. Das war auch, da haben die Tore mit Golke und Gronau gemacht und für euch Walter, für diejenigen, die schon ein bisschen betagter sind, ist das dann auch interessant.
Dankeschön.
Gerne. Naja, auf jeden Fall haben wir dann 2 Siege, dann hat hier ein bekannter Wettanbieter, wo ich die Statistik habe, gelogen oder hat falsche Informationen. Auf jeden Fall haben wir die letzten 5 Spiele gegen euch nicht gewonnen, wir haben alle verloren, sowohl zu Hause als auch bei euch. Und also die Statistik spricht ganz klar für euch, Tabellenbild spricht auch für euch. Für uns spricht eigentlich nur, dass wir in der Vorbereitung gut gearbeitet haben, dass wir ein paar Sachen geübt haben, Spiel gegen den Ball, Taktik, dann der Spielaufball, da haben wir viel Teambuilding gemacht und Lien hat gesagt, die Mannschaft ist hochmotiviert und hat verstanden, worauf es ankommt und wir haben jetzt auch wieder mit Teen Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. Das macht uns so ein bisschen Mut. Müssen wir gucken, was dabei rauskommt nachher.
Also ich finde, oft ist es eh so, dieses erste Spiel oder nach der Winterpause ist gefühlt so klar, natürlich tabellarisch liegen wir deutlich vor euch, aber ich finde oft ist so, das erste Spiel nach der Winterpause ist auch, das kann auch mal echt komplett anders laufen, wie man es erwartet.
Ja, haben wir jetzt in der Bundesliga auch gesehen, ne? Also war ja viel, zum Beispiel die Bayern auf dem Freitag haben sich auch richtig schwer getan, und das ist ja ungefähr die gleichen Klassenverhältnisse jetzt bei uns. Jetzt will ich euch nicht mit Bayern vergleichen und uns nicht mit Freiburg, aber so von vom Niveau ungefähr her, wenn man das ummünzt. Also ich habe auch ein bisschen Angst davor, weil der Saisonstart bei euch halt nicht in die Hose ging, sondern weil wir ihn verloren haben. Und weil ich bin echt gespannt, was da auf uns zukommt, was die im Trainingslager gemacht haben. Und ich habe auch ein bisschen Angst davor, Bedenken, dass die Sache mit Ewald Lien nicht klappt und der halt echt nachher gehen muss oder freiwillig geht, weil der passt einfach so gut zu uns und das muss einfach klappen und wir gehören halt auch mal in die dritte Liga, ne? Und wir müssen jetzt eigentlich müssen wir 17 Spiele gewinnen, wenn man das so sieht.
Also das mit der nicht in die dritte Liga würde ich definitiv unterschreiben, also da habt ihr echt nichts verloren. Definitiv nicht. Also die letzten Spiele, klar, da seid ihr aufgestiegen. Ich kann mich sowohl an das war es 2-0 in Stuttgart und dann 2-1 bei euch durch ein Tor von Shiplock. Schlimm genug.
Richtig.
Genau, also da fand ich ganz passend. Also so, euch in der ersten Liga, wir in der ersten Liga, kann ich gut mitleben. Aber
Ja.
es dauert, ich glaube, bei euch noch ein Tick.
Ja, bei uns ist es, dauert es ein bisschen länger als bei euch, denke ich. Bei uns dauert es ein bisschen länger als bei euch, genau. Du wirst nicht vor Ort sein, haben wir im Vorgespräch schon drüber gesprochen.
Genau, ich bin leider nicht vor Ort. Ich muss irgendwie gucken, ob ich in den USA irgendeinen ranzligen Stream finde, wo ich das Spiel angucken kann. Ansonsten werde ich irgendwie vor Twitter hängen und das Spiel so gut es geht mitverfolgen.
Gut, du bist ja nächste Woche wieder da in Deutschland.
Genau, also genau, ich bin, das ist wirklich nur, es ist ein Wochenende. Und da mein Bruder den Podcast, denke ich, nicht anhören wird, der weiß noch gar nichts von seinem Glück, dass wir vorbeikommen. Der feiert Geburtstag und kommen wir quasi als Überraschungsgäste vorbei.
Sehr gut, kann man machen. Zum Überraschung in
Ja.
die USA fliegen, finde ich gut.
Zum
Gut.
50. kann man das
Ja,
machen. Ja.
15, da kann man mal einen Flug buchen, das stimmt schon.
Ja.
Gut, ist der Gästeblock ausverkauft, weißt du das?
Ich gehe hundertprozentig davon aus, es war, ich kenne ganz, ganz viele VfB-Fans, die noch verzweifelt nach Karten suchen. Das heißt, die keine bekommen haben. Das Kontingent war, ich glaube, super schnell weg. Und es haben sich einige, also ich weiß es von ein, zwei, die irgendwo auf der Haupttribüne was bekommen haben. Also die, das heißt, die direkt bei euch auf der Geschäftsstelle angerufen haben und irgendwie noch ein paar Tickets bekommen haben. Also es haben einfach ganz, ganz viele Bock auf das Spiel. Und wenn ich da nicht jetzt so weit weg wäre und Karten bekommen hätte, dann wäre das auch definitiv eine sehr, sehr schöne Auswärtsfahrt gewesen.
Das verbinden ja ganz viele, ne? Also wenn ich jetzt immer die vor dem Spiel und nach dem Spiel Gespräche mache, da sagen immer ganz viele, ja, das verbindet man mit dem Wochenende. Und dann, wenn so das Gegner wie Sandhausen kommen, dann sind da auch mehr als so in anderen Städten. Also es ist schon, wir sind, Hamburg ist schon eine beliebte Stadt, wo man dann auch gerne mal hinkommt und das mit dem Wochenende verbindet, gerade wenn es auf dem Sonntagnachmittag ist. Samstag
Ganz
natürlich noch
klar.
besser. Das bietet sich schon an.
Absolut.
Gut, ich werde im Stadion sein. Ich werde dann von der Stimmung berichten, wenn wir das nach dem Spielgespräch besprechen. Was ist dein Tipp?
Also ich hoffe natürlich ganz stark, dass die gute Leistung, die sie heute gezeigt haben, dass sie das auch wieder abrufen am Sonntag. Es wird hoffentlich ein Sieg für uns, aber er wird nicht arg hoch ausfallen. Das glaube ich nicht. Also ihr habt den Vorteil oder ihr werdet mit Sicherheit kämpferisch sehr, sehr stark dagegenhalten, bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist was VfB nicht so arg mag. Und deswegen tippe ich auf irgendwie so ein knappes 1-2 oder 0-2.
Okay, ich tippe wie 96-97 gewinnen wir 2-1. Ihr werdet 1-0 führen. Und dann wird Lennart Tee 2 Tore machen.
Und sie in Sicherheit wiegen und dann ist vorbei.
Ja, genau. Und dann fliegt das Dach weg und alle rasten aus bei uns. Und wir müssen halt auch einfach, ne? Also das ist, wir sind halt gezwungen zu gewinnen, sag ich mal so. Und ich denke, dass die Vorbereitung gewirkt hat und wir jetzt einen Co-Trainer haben, der euch in- und auswendig kennt. Und das. Der wird die Mannschaft heiß machen, Ewald Lien wird die Mannschaft heiß machen und ich glaube, wir werden gewinnen. Aber das werden wir Sonntag so gegen 16 Uhr genauer wissen und dann werden wir das nächste Woche nochmal besprechen.
Sehr gerne.
Hast du noch irgendwelche Themen?
Nö, also eine nicht ganz ernsthafte Frage, weil ich bin ja im Podcast, bin ich ja ganz kurz über das St. Pauli und das Pauli gestolpert. Und die Frage war nicht ganz ernst gemeint, warum euch das St. so wichtig ist. Also wurde an mich herangetragen.
Also die Bild-Zeitung, Zeitung darf man gar nicht sagen, die Bild
Ja.
und der gesamte Axel Springer Verlag schreiben immer Pauli und alle Leute, die zum Beispiel HSV-Fans sind, die sagen immer Pauli und hier, ich komme aus Lübeck selber, hier in Lübeck haben wir mit dem VfB Lübeck auch einen Verein, wir mögen uns halt nicht so gerne, die sagen auch immer Pauli und dieses Pauli, das sagen immer nur so Leute, die, weiß nicht, einmal im Jahr ins Stadion gehen, nichts gegen Leute, die einmal im Jahr ins Stadion gehen. Aber das ist so, oh, da werde ich richtig aggressiv. Auf der Arbeit habe ich neben mir sitzt ein HSV-Fan und der sagt, der ist schon ein bisschen älter, der kennt noch die alten St. Pauli-Zeiten mit Hafenstraße und so und der sagt halt auch mal Pauli mich zu ärgern und Ewald Lien hat mal gesagt, das Sankt ist uns heilig. Und Sankt und heilig, das ist halt, passt halt und es heißt halt St. Pauli und nicht Pauli. Pauli ist so Erfolgsfans, sag ich mal.
Ist genauso scheiße, wie wenn in Stuttgart jemand Stuggi sagt.
Ja, das kenne
Da
ich, das kenne
freuen wir uns auch immer ganz arg drüber. Ja.
Also ich denke mal, es kommt daher, weil die Leute, die nicht so oft ins Stadion gehen, immer Pauli sagen. man erkennt auch jemanden daran, finde ich immer so, wenn jemand St. Pauli sagt, dann beschäftigt er sich ein bisschen mit dem Verein. Wenn jemand Pauli sagt, dann hat er nicht so den tiefen Einblick. Also alle Leute, die das hören, St. Pauli.
Okay.
Sehr gut. Da habe ich noch eine Frage vom Übersteiger. Wie hoch wird der, das ist glaube ich nicht richtig ernst gemeint gewesen, du hast es glaube ich gelesen, ne?
Das habe ich schon gesehen.
Ja,
genau. Und da wollte ich eigentlich sagen, hey, die Überheblichkeit, die müssen wir haben. Ich weiß, dass es nicht ernst gemeint hat.
Genau, den Hashtag hast du auch gesehen.
Genau, richtig, da war das klar, okay, er meint es nicht ernst.
Ja, vielleicht hat er auch gewettet, ich weiß nicht, was Frodo da gemacht hat. Ja gut, also wie hoch fällt der Heimsieg aus? 2-1, wir werden gewinnen. Gut, ich bedanke mich bei dir. Wir sprechen uns nächste Woche nochmal und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche dir einen guten Flug und drück dir die Daumen, dass du auf jeden Fall irgendwie einen Stream findest oder sonst nimm den Live-Ticker.
Dankeschön.
Gerne. Schönen Abend noch.
Dir auch.
Ciao.